So, schlag mit mir bitte wieder den Judasbrief auf. Wir kommen heute zu den Versen 5 bis 7. Und wir hören ja auf Gottes Wort, weil wir auf die Botschaft von unserem Erlöser Jesus hören wollen, der der Einzige ist, der uns die Schuld vergeben kann, den wir deswegen lieben, für den wir leben und von dem wir alles brauchen. Aber was wäre jetzt, wenn jetzt hier jemand reinkommen würde, dir eine Pistole an den Kopf halten würde und sagen, schwör diesem Jesus ab? Was würdest du tun? Lassen wir mal die Frage nach dem, was wir tun würden. Aber eigentlich, das wäre doch eine ziemlich offensichtliche Art der Versuchung, oder? Also das wäre uns eigentlich allen klar, was hier gerade abläuft. Was der Teufel hier versucht, oder? Also da müssen wir nicht groß spekulieren. Oh, könnte es da irgendwie einen anderen Weg geben oder was weiß ich? Nee, das ist eine ziemlich offensichtliche Form der Versuchung. Aber der Teufel hat auch andere Möglichkeiten und Methoden. Und die sind meistens schwerer zu erkennen. Ja, ich gebe euch mal anhand von dem Daniel und seinen Freunden aus dem Alten Testament, gebe ich euch mal einfach zwei Beispiele, wo wir beides sehen. Ja, wir sehen nämlich in Kapitel 3, das ist diese Geschichte mit dem Standbild, dass der Nebukadnezar eine große Statue von sich bauen lässt und die soll angebetet werden, ja, als der neue Gott. Letztlich als er soll Gott sein. Ja, das war auch so eine offensichtliche Form der Versuchung, wo es ganz klar war, was ist richtig und falsch. Oder zumindest war es gleich erkennbar. Eine richtig offensichtliche Sache und die haben sich widersetzt. Dann gibt es aber auch Daniel Kapitel 6. Da war es so, da haben ja diese Berater, die haben das so eingefädelt, dass es ein Gesetz gab, dass man für 30 Tage öffentlich zu niemand anderem beten darf als zum König. An niemand anderen eine Bitte richten darf. Was macht der Daniel? Der betet einfach ganz wie gewöhnlich, wie er es kennt, mit offenen Fenstern, so laut, dass es jeder mitgekriegt hat, hat er weiter gebetet. Aber das war nicht so offensichtlich. Man hätte ja sagen können, ja okay, gut, 30 Tage, was ist das schon? Dann bete ich halt leise. Oder ich mache halt die Fenster zu. Ja, ich muss es ja nicht so öffentlich machen. Also das war eher so eine schleichende Form der Versuchung. Und der Daniel wurde deswegen in die Löwengrube geworfen. Aber wir wissen, wie es ausging. Ja, seine Ankläger, die wurden gerichtet. Jetzt bei uns im Judasbrief in Vers 5 bis 7 geht es auch um das Schicksal der Irrlehrer, ja, die genauso mit List gekommen sind, wie diese Ankläger von Daniel. Nicht so offensichtlich wie jetzt bei dem mit der Statue oder wie wenn dir jemand die Pistole in den Kopf halten würde und sagen würde, schwöre Jesus ab oder ich töte dich. Nee, die haben es nicht so offensichtlich gemacht, sondern listig. Aber auch sie werden gerichtet werden, wie die Ankläger Daniels. Das ist letztlich das, um was es in unserem Text geht. Und zwar kriegen wir drei Beispiele, wie sie gerichtet werden. Und zwar einmal ein Beispiel vom Volk Israel, einmal ein Beispiel von Engeln, die gesündigt haben und einmal ein Beispiel von Sodom und Gomorra. Ich lese uns unseren Predigttext vor, allerdings nochmal ab Vers 3. Judas 3 bis 7. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, obwohl ihr dies alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, hat er als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ich will noch beten. Vater, wir lesen hier diese Erinnerung und diese Warnung, dass sie auch für uns aufschreiben lassen. Und deswegen bitte ich dich, dass du mir hilfst und uns allen hilfst, uns dein Wort hier zu verstehen, es richtig zu predigen, richtig zu hören, ja, sodass diese Warnung wirklich Frucht trägt, auch in unserem Leben, zur Festigung, dass wir fest in dir bleiben oder fest in dir werden. Und hilf uns auch dabei, ermutigt zu werden in dir. Ja, das bitte ich dich auch. Und danke dir, dass du da bist. Wirk jetzt bitte durch deinen Heiligen Geist, Herr. Ich brauche dich. Amen. Diese drei Verse lassen sich zusammenfassen als Warnung vor dem Schicksal der Abtrünnigen und ihrer Nachfolger. Die Warnung vor dem Schicksal der Abtrünnigen. Und wir haben letztlich zwei Dinge. Wir haben einmal dem Judas seine Reaktion darauf, auf diese Abtrünnigen, und zwar ist es Erinnern. Das erste ist die Erinnerung und das zweite dann die Warnung. Und zwar haben wir drei Warnungen aus dem Alten Testament. Ich wiederhole aber nochmal ganz kurz, was wir bisher gesehen haben. Irrlehren sind schon immer die größte Bedrohung für die Gemeinde Jesu gewesen. Ja, äußere Bedrohungen wie jetzt so eine offensichtliche Verfolgung, die sind schlimm, die sind heftig. Aber diese Wunden, die da geschlagen werden, ich sag mal so, das sind, auch wenn es schlimm ist, es sind nur Wunden am Körper. Ja, und die haben keine ewigen Folgen. Aber Irrlehren, die können sehr wohl ewige Folgen haben. Weil wenn du bis an dein Lebensende einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium glaubst, dann wirst du nicht gerettet. Die schlimmsten Irrlehren, die kommen allerdings auch nicht irgendwie von außen daher, sondern die kommen direkt aus unserer Mitte. Ja, nicht von anderen Religionen, sondern oftmals direkt aus der Gemeinde heraus, aus denen, die sich als Christen zählen oder sich eingeschlichen haben. Und das ist die große Gefahr. Die kommen heimlich eingeschlichen und wollen dann von innen Dinge verdrehen. Und das hat auch der Judas gemerkt und hat deswegen uns diesen oder den damals und auch uns bis heute diesen Brief geschrieben, um die Christen zu warnen und sie aufzufordern, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Einfach wegen den Irrlehrern. Und die haben zwei markante Dinge, haben wir bisher gehört. Und zwar, dass sie einmal die Gnade Gottes missbrauchen zur Sünde. Ja, anstatt dass die Gnade sie zur Heiligung führt, weil sie erkennen, ich bin aus Gnade gerettet, ich habe nichts dazu beigetragen, es wird mir einfach geschenkt. Also als Dank dafür will ich auch mein ganzes Leben dem widmen. Nee, bei ihnen ist es anders. Was Gnade ist da? Nur dann kann ich ja sündigen. Ja, die verkehren die Gnade in Ausschweifung. Und das Zweite ist, dass sie Jesus als alleinigen Gebieter ablehnen. Ja, das sind zwei so markante Dinge, die wir bisher gesehen haben, wo wir es dann auf jeden Fall mit Irrlehren auch zu tun haben. Und im heutigen Text geht es um ihr Schicksal und um das Schicksal aller, die sich auch auf solche falschen Lehren einlassen. Und von dem her haben wir hier eine Warnung, eine wirklich eindringliche Warnung aus der Schrift, direkt von Gott für uns als Gemeinde auch heute. Diese Warnung fängt allerdings mit einer Erinnerung an. Ja, und das ist dieser erste Punkt, ja, der erste Halbvers in Vers 5. Ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, schreibt er. Judas hat an die Gemeinde geschrieben. Ja, er hat nicht an die Irrlehrer geschrieben, sondern an die Gemeinde als Warnung. Weil wir können nicht verhindern, dass es Irrlehrer gibt, aber wir müssen sie nicht dulden und wir müssen ihnen auch nicht zuhören. Und jetzt lenkt er unseren Blick in den Versen 5 bis Vers 11, lenkt er uns aufs Alte Testament und sagt, schaut mal, an Beispielen vom Alten Testament, was passiert mit solchen Leuten? Guckst dir doch mal an, was mit solchen passiert. Und dann überleg dir ganz gut, willst du wirklich so enden? Wenn wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 10, mal kurz euch da auch daran erinnern, in 1. Korinther 10, Vers 6 und Vers 11, heißt es, oder werden solche Dinge aufgezählt, verschiedene Geschichten, auch welche, die jetzt hier aufgezählt werden, und wird gesagt, das Ganze ist aufgeschrieben worden für uns zur Warnung, zur Ermahnung, zur Erinnerung. Als Vorbild wurde das für uns aufgeschrieben. Was passiert, wenn du das machst? Was passiert, wenn du das machst? Wie reagiert da Gott bei seinem Volk drauf? Und jetzt hat der Judas also nichts Neues geschrieben, sondern er sagt ja wirklich ausdrücklich, obwohl ihr alles wisst. Ja, ihr könnt es ja schon im Alten Testament sehen. Und wir haben es euch schon oft gepredigt. Das ist also nichts Neues. Ihr wisst es alles schon. Und trotzdem schreibt das immer wieder neu. Es ist ja so, wenn man am Anfang steht, wenn man gerade so gläubig worden ist, dann sind total viele Dinge neu, man versteht manches noch nicht, man liest vielleicht die Bibel zum ersten Mal, es ist alles noch neu, aber irgendwann lernt man ja immer mehr, hat die neuen Dinge auch schon mal gehört, hat sie gelernt, mit der Zeit wird das Neue dann weniger. Und irgendwann ist es so, ja okay, das kenne ich schon, davon habe ich schon gehört. Das wird weniger, das Neue, weil man halt schon vieles weiß. Und es kann auch für uns gut und wichtig sein, wenn wir auch jede Woche aus Gottes Wort hören, zumindest sonntags oder mehrmals. Erwarte nicht immer irgendwas Neues, wenn du Gottes Wort liest, wenn du es in der Predigt hörst oder sonst irgendwas. Erwarte nicht immer was Neues. Oft ist es einfach nur ein Erinnern, dass wir es nicht vergessen und dass wir wirklich darin gefestigt werden. Ja, lass uns mal kurz aufschlagen in Philipper 3, Vers 1. Schreibt der Paulus letztlich genau das auch an die Gemeinde in Philippi. Und sagt in Philipper 3, Vers 1, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Ja, wenn wir schon mal die zwei Kapitel vorher uns angeschaut haben, dann werden wir da oft über das Wort Freude stolpern. Und jetzt sagt er wieder, freut euch. ich weiß, das habe ich schon geschrieben, aber ich schreibe es nochmal, ich muss euch daran erinnern. Denn dann werdet ihr fest. Gottes Wort immer wieder zu hören, das festigt, das erinnert, das ruft es wieder in Erinnerung. Oder in 2. Petrus Kapitel 1 will ich euch Vers 12 und 13 lesen. Sagt der Petrus, so am Ende seines Lebens, deshalb will ich Sorge tragen, euch an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Ja, solange er lebt, sagt er, will er das aufschreiben, dass die Leute sich immer wieder dran erinnern können. Die Erinnerung, die weckt immer wieder auf, weil wir halt eben träge sind. Ja? Und auf uns strömt so viel, strömt jeden Tag ein und drängt diese Sachen auch langsam immer weiter hinter ins Gedächtnis. Das ist nicht, dass wir es vergessen hätten und so eine Erinnerung brauchen, aber es ist oft, dass es bei uns nicht präsent ist. Und deswegen brauchen wir diese Erinnerung. Manchmal wird uns natürlich, ich sage es mal so, je weiter wir reingehen, werden wir trotzdem immer neue Dinge auch im Wort Gottes entdecken und uns werden neue Aspekte aufgehen. Aber es wird trotzdem oft nichts Neues dabei sein und trotzdem wird man tiefer reinkommen. Und es schafft in uns ein tieferes Vertrauen und einen festeren Glauben und ein heiligeres Leben. Und deswegen hat der Judas damals eben auch die Gemeinden dran erinnert. Und zwar, an was hat er sie erinnert? Und es ist dann dieser zweite Punkt, an Warnungen. Drei Warnungen aus dem Alten Testament zur Erinnerung. Jetzt folgen ja drei Beispiele. Der Judas hat gern diese Zahl 3 genutzt. Wenn er mal den Judasbrief durchliest, wird er das, ich würde mal ungefähr sagen, an jedem zweiten Vers, so im Durchschnitt, werdet ihr irgendeine Dreierzahl finden. Ja, wir hatten es am Anfang schon. Was wünscht er? Er wünscht Barmherzigkeit, Friede, Liebe. Jetzt in unserem Text haben wir drei Beispiele. Israel, die Engel und Sodom. Dann in Vers 8 sagt er von den Irrlehrern, ja, dass sie das Fleisch beflecken, Herrschaften verachten und Herrlichkeiten lästern. Oder Vers 11 redet er vom Weg Kains, dem Irrtum Bileams und dem Widerspruch Korachs und so weiter. Könnte man jetzt jeden zweiten Vers durchgehen. Und dann wird uns auch oftmals ein bisschen schwierigere Struktur in dem ganzen Text klar. Schauen wir uns also das erste Beispiel an, das Volk Israel. Wie will er uns jetzt am Hand vom Volk Israel warnen? Er sagt, ich will euch aber, obwohl ihr alles wisst, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk einmal aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum zweiten Mal die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Judas beginnt also mit dem Unglauben Israels. Ja, das jetzt hier, diese Beispiele sind jetzt keine chronologische Reihenfolge. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, der ist ja sehr ähnlich vom Inhalt und vom Aufbau wie der Judasbrief. Der Petrus hat eine chronologische Reihenfolge. Jetzt der Judas nicht. Hier Sodom und Gomorra war ja alles früher. Aber vielleicht will er uns auch was damit sagen. Und zwar, dass all diese üblen Schicksale, dass die alle mit dem Gleichen beginnen. Und zwar mit Unglauben. In Israels Geschichte hat es viel Unglaube gegeben. Zum Beispiel lesen wir das in 4. Mose 14. Da wird es sehr klar. Wir lesen vorher, dass Gott das Volk wunderbar aus Ägypten befreit hat. Und so nach gut einem Jahr sind sie dann schon an die Grenzen von dem verheißenen Land gekommen. Alles war super, Gott hatte ihnen prima geholfen bisher, ihnen ging's gut, Gott hatte sie versorgt. Jetzt hat er ihnen das Land versprochen, die schicken Kundschafter aus und die sagen, das ist ein geniales Land. Da wird es uns richtig gut gehen. Aber wir werden es nicht schaffen. Das kriegt man nicht hin. Und außerdem Josua und dem Kaleb machen die Kundschafter allen Leuten Angst und überreden sie, dass sie wieder nach Ägypten zurückkehren wollen. Aus Verzweiflung, aus Unglauben weinen sie und murren dann vor Gott. Und was sagt Gott dann in 4. Mose 14, Vers 22 und 23? Als Reaktion darauf, weil sie wieder im Unglauben waren, wie schon oft davor und oft gemurrt haben, obwohl Gott alles gut gemacht hat. Das sagt Gott dann irgendwann: Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, die werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Sie glaubten nicht und kamen deswegen ins Gericht. Aus Unglaube haben sie dieses Schicksal erleiden müssen. Man kann nämlich eine Zeit lang mitten unter Gottes Volk, unter uns Christen sein, aber Gott, den blendet man damit nicht. Ja, wer nicht glaubt, der wird vertilgt, auch wenn er mitten im Volk, mitten unter Gottes Volk wohnt. Wer nicht glaubt, der wird vertilgt, weil allein der Glaube rettet. Hebräer 3, Vers 19 spricht auch von dieser Begebenheit Israels und erklärt es uns. Hebräer 3, Vers 19 sagt, erzählt genau von diesen Dingen und sagt dann, und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Der Unglaube ist das Problem. Nicht spezielle Sünden, die sie begangen haben. Die waren die Folge davon, das kam dann. Aber letztlich, sie haben Gott nicht geglaubt. Und dann geht der Hebräerbrief weiter und sagt dann, nämlich in in Kapitel 4, fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, dass nicht etwa jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen aber in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Nur durch Glauben gehen wir in Gottes Ruhe ein. Deswegen pass da auf. Das ist die erste Warnung. Pass auf. Und er sagt dann weiter, jetzt passt wirklich auf, dass nicht bei irgendjemandem von euch in der Gemeinde so eine böse Wurzel des Unglaubens anfängt. Ja, dass nicht irgendwo was anfängt und hier zweifelt mal da und irgendwann driftet man immer weiter ab. Pass da auf. Weil was hat Gott mit denen gemacht? Er hat sie, also damals mit den Israeliten, er hat sie vertilgt. Die sind alle in der Wüste umgekommen, die sind nicht in seine Ruhe eingekehrt. Bei falschen Lehrern, bei Irrlehrern geht es vielleicht um irgendeinen Glauben, aber nicht um diesen Glauben allein an Jesus Christus. Und deswegen ist Judas Aufforderung hier, bleib nicht im Unglauben und häng dich auch nicht an so einen falschen Glauben. Bleib allein an Jesus Christus, sonst wird dich das gleiche Schicksal ereilen, weil du dann im Unglauben bist, wenn du eben den falschen Glauben der falschen Leute hast. Die zweite Warnung geht zum Engel und ist jetzt vielleicht ein bisschen spektakulärer wie dieses Beispiel mit Israel. Ja, was hat es jetzt hier mit den Engeln auf sich? Ich lese es uns nochmal. Zweite Beispiel, Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Hier haben wir so ein Argument vom Höheren zum Niedrigeren. Ja, Engel, die haben ja jetzt eine höhere Herrlichkeit wie wir Menschen. Auch wenn wir vom Stand her sind wir höher wie Engel, aber sie haben trotzdem einfach eine höhere Herrlichkeit und Macht aktuell. Und letztlich ist das Argument, wenn es schon bei denen so war, hui, wie wird es erst bei uns sein? Aber wir haben hier ein bisschen eine umstrittene Stelle. Ich sage euch die Meinungen, die es drüber gibt und auch was ich dazu denke, aber ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ist einfach nicht ganz eindeutig und es ändert auch nichts an der Aussage, was wir jetzt darüber denken. Es ändert nichts an der Aussage von Judas und das ist die wichtige. Und deswegen will ich jetzt auch erst mit der Aussage anfangen, dass wir bei all den verschiedenen Richtungen, dass wir da nicht das verlieren, was letztlich durchaus gesagt werden soll. Die Aussage ist, die Judas sagt oder wie er uns warnen will, sagt, es gibt Engel, die haben ihren Herrschaftsbereich oder ihre Behausung, haben sie nicht bewahrt, sind nicht in ihrem Ort geblieben, wo sie sein sollten. Sie haben sich nicht selber da drin bewahrt und deswegen hat sie Gott jetzt gerichtet. Und das Gericht sieht so aus, er hat sie an einen Ort verbannt, wo er sie gefangen hält bis zum endgültigen Gericht. Mit ewigen Fesseln. Und so ist es auch bei den Irrlehrern. Oder wird es so sein? Ja, sie gehen über ihren eigenen Bereich hinaus. Sie machen irgendwas in der Gemeinde Jesu, was nicht erlaubt ist, was Gott nicht erlaubt hat. Gehen darüber hinaus, bringen falsche Lehren in die Gemeinden. Das heißt, sie gehen über Gottes Wort hinaus. Über das, was Gott gesagt hat, was in der Gemeinde gelten soll, gehen sie hinaus, indem sie Falsches predigen und damit gegen Gottes Wort verstoßen. Und deswegen warne ich davor, auf solche falschen Leute zu hören. Die bringen nämlich ins Gericht. Das ist das Argument, das der Judas hier sagt. Und das ist auch das, was man sich merken soll, selbst wenn man sich jetzt vielleicht das, was ich jetzt in den nächsten 2-3 Minuten erkläre, nicht merken kann und will. Aber auch das ist gut, auch generell zum Bibelverständnis. Was ist denn nämlich noch so teilweise brisant an diesem Vers? Die Frage ist, bezieht sich das Ganze hier mit den Engeln auf 1. Mose 6 oder nicht? Genauso dann in 2. Petrus 2, Vers 4, wo es ja auch wieder ums Gleiche geht, bezieht sich da auf 1. Mose 6 oder nicht? Lasst uns das mal lesen, diese Begebenheit, wieso manche denken, das ist das Gleiche und somit einfach da bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Da haben wir nämlich, ich sag mal, schon ein bisschen ungewöhnliche Stelle, bis leicht mysteriöse Stelle. Ja, wir lesen so von der Schöpfung, vom Sündenfall, Adam und Eva, ihren Kindern. Und warum Gott dann auf einmal eigentlich die Welt vernichten will und dann kommt Noah. Aber irgendwie vor Noah kommen so 4 Verse, die überliest man vielleicht mal schnell und weil sie vielleicht nicht immer ganz, sondern auch reinpassen und zumindest nicht so bekannt sind. Ich lese sie uns mal vor. Es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen an, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da sie ja auch Fleisch sind. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und dann kommt die Sintflut. Der Begriff Söhne Gottes, der hier gebraucht wird, der kommt im Alten Testament nur noch so an 6 weiteren Stellen vor, in Hiob, Psalmen und bei Daniel, und meint bei diesen Stellen immer Engel. Und jetzt natürlich die Frage, meint er hier auch Engel? Denn wenn er jetzt hier Engel meint, wie es auch von Anfang an die Juden ausgelegt hatten, dann würde das hier bedeuten, dass Engel gesündigt haben, indem sie in männlichen Körpern sich menschliche Frauen nahmen und mit ihnen Kinder gezeugt haben. Und damit hätten sie ganz klar ihre Behausung, ihren Bereich verlassen und eine okkulte Grenze überschritten. Und dann würde Judas das meinen, ja, sie haben ihren Bereich nicht bewahrt, sondern sie haben was getan, was Gott ihnen nicht erlaubt hat. Oder eine andere Auslegung wäre, Söhne Gottes, das meint hier einfach die Gläubigen, die sich Frauen genommen haben, und das war gar nichts Schlimmes. Und Judas und Petrus, die meinen letztlich was anderes oder nehmen nicht darauf Bezug, sondern beschreiben einfach den Sündenfall der Engel und nicht hier das, was in 1. Mose 6 passiert ist. Diese beiden Auslegungen gibt es letztlich davon. Egal, was es meint, diese Riesen, die hier beschrieben werden, ja, das sind die Riesen auf der Erde und so weiter, ja, das muss jetzt nicht irgendwelche 5 Meter großen Menschen meinen, sondern das sind diese Leute, die, wo es dann heißt, das sind die Helden der Vorzeit, also berühmte Helden, die halt vielleicht auch wieder Goliath 1-2 Köpfe größer wie andere waren und wirklich einfach berühmte Leute damals waren. Ich sage mal, auch von ihrem Namen her waren sie Riesen, waren sie bekannt. Ich sage es euch ganz ehrlich, welche von diesen 2 Meinungen ihr bevorzugen sollt, ich weiß es nicht. Ich habe eine Tendenz, ich tendiere schon dazu, dass das hier in 1. Mose 6 Engel meint, will aber gar nicht mehr darüber sagen, weil es ist definitiv jetzt kein Thema zum Streiten und hat auch keinen Einfluss auf die Aussage, die jetzt hier in Judas 6 steht, weil die ist klar. Ob das jetzt einfach nur den Sündenfall der Engel meint, der irgendwie passiert ist, wo jetzt hier gar nicht näher was steht, oder ob es meint, dass Engel jetzt den okkulten Bereich überschritten hätten und mit Menschen Frauen gezeugt hätten. Das hat jetzt hier von der Aussage her nichts zu tun. Die Aussage ist gleich, überheb dich nicht. Pass auf und bleib in deinem Bereich, sonst ergeht es dir wie den Engeln, die Gott nicht gehorsam waren. Bleib in deinem Bereich. Die Engel und auch jetzt in unserem Fall die Irrlehrer, die haben den ihnen von Gott zugewiesenen Bereich nicht bewahrt. Aber wisst ihr was Herrliches? Dieses Wort bewahrt, dieses Wort fällt, das kommt 6-mal im Judasbrief vor. Das ist ein sehr häufiges Wort, es geht oft um diese Bewahrung. Und unter anderem heißt es, dass Gott seine Kinder bewahrt. Die Seinen, die bewahrt Gott, sodass es ihnen nicht so geht. Ja, wir haben das schon in Vers 2 gelesen, in Vers 1, ja, dass wir für Jesus Christus bewahrt sind. Von Gott für Jesus. Ja, weil diesen Bund, den hat Gott schon mit dem Sohn vor Ewigkeiten geschlossen, dass er die zu Jesus gehören, dass er die bewahren wird für seinen Sohn. Und ja, Judas 6 warnt uns hier, dass wir aufpassen sollen. Oder Vers 21 sagt er später, ja, dass wir uns selber in Gottes Liebe bewahren sollen. Es sind hier Warnungen oder auch Aufforderungen bei dem Bewahren dabei. Aber ganz am Anfang, im ersten Vers vom Judasbrief, heißt es schon, dass Gott uns als seine Kinder die Zusage gegeben hat, dass er uns bewahrt. Und das soll uns in all den Aufforderungen, in all dem, den Warnungen, soll uns das an Frieden geben. Weil wenn er uns bewahrt, dann werden wir nicht verloren gehen. Dann werden wir nicht in das gleiche Schicksal kommen wie die anderen. Dann wird er uns nicht zum Gericht verwahren unter Finsternis, sondern wird uns bewahren, dass wir in seine Herrlichkeit kommen. Und das ist dann sicher und garantiert. Ja, weil wenn wir eins sehen in dem Ganzen hier, was Gott mit dem Volk Israel tut, was er mit den Engeln tut, ja, und ich heiße ja von vielen Engeln, das heißt wirklich von mächtigen Wesen, und was er auch gleich noch mit großen Städten wie Sodom und Gomorra getan hat, wenn wir das alles sehen und lesen, dann merken wir eins, Gott hat die Macht und Gott hat die Kontrolle über all das. Und deswegen kannst du auch sicher sein, er hat auch die Macht, dich zu bewahren bis ans Ende. Und das ist dann das letzte Beispiel, Sodom und Gomorra, als drittes Beispiel der Warnung. In Vers 7 heißt es, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, hat er als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Ja, Gott wollte diese beiden Städte mit diesen umliegenden Städten, Adma und Zeboim hießen die wollte er vernichten wegen der zum Himmel schreienden Sünde, zum Beispiel wegen der Unzucht. Heißt es ja hier. Ja, und diese Unzucht, heißt ja, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben, würde es dann heißen, genauso wie die Engel, genauso wie diese beiden Städte und wie eben auch die Irrlehrer tun. Und das Ganze, das jetzt hier in Sodom und Gomorra es um Unzucht ging, wird auch sichtbar bei den beiden Engeln, die dann zur Rettung Lots nach Sodom kommen sind. Lest euch das auch vor in 1. Mose 19, Vers 4 und 5. Kommen diese beiden nämlich, um den Lot zu retten. Und da zeigen die Männer von Sodom eben nochmal ganz deutlich, wie es ganz normal ist bei denen. Und es heißt hier in Vers 4, noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom das Haus, vom Knaben bis zum Greisen, das ganze Volk von allen Enden der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Ja, die Männer der Stadt Sodom, sie wollten diese beiden, sie dachten ja, sind aber normale Männer. Wir wissen, es sind Engel, die eben als Männer gekommen sind. Aber diese Leute wollten sie erkennen. Ja? Das heißt, sie wollten sexuellen Umgang mit denen haben. Hier eben wirklich eine bewusste Form der Homosexualität. Und der Judas schreibt es dieses Beispiel, weil es auch bei den abtrünnigen ihr Lehrern so war, vor denen er warnt. Ja, das sind Leute, die Ehebruch verharmlosen oder die auch Homosexualität verharmlosen oder auch sogar da drin leben. Solche Leute sind es. Oder die andere Formen der Sexualität einfach für nicht schlimm finden, auch wenn es Gott verboten hat. Solche Leute kann es bei Irrlehrern genauso geben. Und das sind alles Dinge, die Gott hasst. Und deswegen hat er auch durch Sodom und Gomorra, weil er das gehasst hat, hat er ein Beispiel, ja, oder ein Exempel gegeben, was wird mit solchen Sünden passieren. Was wird mit Unglauben passieren? Was wird passieren, wenn du über deinen Bereich hinausgehst, den Gott, was Gott gesagt hat, was er nicht will, zum Beispiel in der Unzucht. Was wird da mit solchen Leuten passieren, die das predigen oder die das auch so tun? Nämlich das ewige Feuer wartet auf sie. Und da warnt er wirklich davor. Ja, wie auf Sodom und Gomorra das Feuer ja runtergefallen ist, so werden auch Gottlose in Ewigkeit den Feuersee erleiden müssen. Wie wir es in Offenbarung 20 lesen. Und deswegen, Finger weg von aller Gottlosigkeit, egal wie die aussehen, Finger weg, die führt ins Gericht. Und Irrlehrer sind teilweise Leute, die eben solche Dinge bewusst lehren, die bewusst auf falsche Wege führen, die bewusst Sünde tolerieren und sagen, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, Gott ist ja ein Gott der Liebe. So schlimm ist es nicht, weil Gott ist ja Gnade. Achtung hier. Fassen wir zusammen. Wenn es hier jemand gibt, der nicht zu Jesus Christus gehört, durch den Glauben, der soll ganz klar zu ihm umkehren, weil nur Christus kann allein vor dem Gericht retten. Dann glaub daran, dass er dein Gericht schon erlitten hat, damals am Kreuz. Aber auch an all meine gläubigen Geschwister hier, weist bitte alles ab, was nicht zu diesem Jesus führt. Ja, was nicht Jesus Christus in sich trägt, weist es ab und kämpft für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Kämpft dafür. Sind wir dazu aufgefordert. Werdet da nicht träge. Hebräer 3, Vers 12 sagt, seht zu, Brüder, dass nicht in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Passt auf, dass da nichts keimen darf. Nichts. Es ist gefährlich. Aber ich will nicht mit dem Gefährlichen enden, sondern man soll dir eigentlich alle Bibelbücher auch im Stück lesen oder zumindest das Ganze auch im Blick haben, nicht nur ein paar einzelne Verse. Und deswegen will ich auch aufzeigen, wie endet denn der Judasbrief? Um uns nicht einseitig einfach nur zu warnen, obwohl das sehr wichtig ist, sondern auch, um uns die Ermutigung mitzugeben in all dem, die der Judas seinen Lesern genauso mitgegeben hat. Vers 24 heißt es, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Retter durch Jesus Christus, unserem Herrn, ihm sei die Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Er vermag zu bewahren. Ihm sei wirklich das Lob dafür. Er kann es. Und das darf dir auch Frieden geben in all dem. Aber beachte die Warnung im Hinterkopf. Das ist ein Weg, wie Gott uns auch davor bewahrt. Ich bete noch. Vater, ich bete dich, dass du uns da hilfst, wirklich die Warnung ernst zu nehmen, auch nicht zu vergessen, aber auch ermutigt zu sein dadurch, dass du derjenige bist, der in uns es wirklich bis zum Schluss wirkt und uns bewahrt. Ja, da gib du bitte Gnade dafür. Und vielen, vielen Dank, dass wir wirklich sicher sein dürfen in deine Arme. Es sind so viele listige Dinge, die um uns herum passieren, wir würden sie gar nicht erkennen. Aber du bist da, Herr. Und auf dich können wir uns verlassen. Vielen Dank. Dir befehlen wir uns da an. Amen.